Karl Pilny, Asia 2030, was der globalen Wirtschaft blüht. Dass die Zukunft asiatisch sein wird, ist inzwischen auch in Deutschland angekommen. Doch was genau ist damit gemeint? Nach Schätzungen der UNO werden im Jahr 2030 etwa 8,5 Milliarden Menschen auf der Erde leben, zwei Drittel davon in Asien. Auch in puncto Wirtschaft wird Asien immer mehr zum Zentrum der Welt. Klar ist, wer über die Zukunft reden will, der sollte auch über Asien Bescheid wissen. Diese Blinks helfen dir dabei. Sie erklären dir die zentralen Trends und Entwicklungen in den wichtigsten Ländern Asiens. Sie analysieren die gigantischen Potenziale, zeigen aber auch die Risiken auf, die in der Region schlummern. Diese Blinks beschäftigen sich mit Chinas Zukunft als staatlich gelenkte Hightech-Ökonomie, mit Japans gigantischen Investitions- und Digitalisierungsprogrammen, mit dem Schicksal des geteilten Koreas und nicht zuletzt auch mit dem riesigen Wachstumspotenzial, das im derzeit noch strauchelnden Indien steckt. Blink Nummer 1. China will sich bis 2025 von dem Image der kostengünstigen Werkbank befreien. Verschiedene Reformen haben in jüngerer Vergangenheit dafür gesorgt, dass China zur neuen Wirtschaftsmacht aufstieg. Damit dieser Trend auch zukünftig nicht abreißt, kalkuliert die dortige Regierung in sogenannten Fünfjahresplänen. Der Fokus des aktuellen Fünfjahresplans, der für die Jahre zwischen 2016 und 2020 gilt, liegt vor allem auf der Innovation und Fertigung qualitativ hochwertiger Technologien und Dienstleistungen. Präsident Xi Jinping liegt nämlich viel daran, dass China seinen Ruf als Werkbank der Welt endlich los wird. Xi Jinping will den Staat in gewisser Weise neu erfinden und zum Produzenten qualitativ hochwertiger Produkte machen. Dieses Ziel soll bis zum 100-jährigen Jubiläum der Volksrepublik im Jahr 2049 abgeschlossen sein. Idealerweise schafft man es sogar, die Entwicklung bereits im Jahr 2030 abzuschließen. Dabei helfen soll unter anderem die Strategie Made in China 2025, bei der zukunftsträchtige Branchen wie die Robotik, biologische Medizin und Informationstechnologie mithilfe von Investitionen in Höhe von über 300 Milliarden US-Dollar ausgebaut werden sollen. Aktuell bieten sich dadurch zwar große Chancen für europäische Hardware-Zulieferer, allerdings ist bereits abzusehen, dass China schon bald fähig sein wird, auch diese Technik selbst anzufertigen, womit es nicht mehr auf ausländische Hilfe angewiesen sein wird. Damit plant das Land, sich von dem Billigruf ihres berüchtigten Labels Made in China zu befreien. Stattdessen soll auf hochwertigen chinesischen Produkten bald Made by China prangen, als eine Art Qualitätssiegel. Langfristig wird sich auch der chinesische Protektionismus auszahlen. Präsident Xi Jinping gibt sich nach außen hin zwar als Globalisierungsbefürworter, in Wirklichkeit aber betreibt er einen aggressiven Protektionismus. China schützt seine eigenen Unternehmen nämlich, indem es ausländische Konkurrenten systematisch benachteiligt. Firmen aus dem Ausland brauchen beispielsweise immer einen chinesischen Joint-Venture-Partner. Außerdem versucht man, sie durch komplexe Lizenzierungsverfahren auszubremsen, Lizenzen, die chinesische Unternehmen ohne Probleme erhalten. Ziel dieses Protektionismus ist es, von ausländischen Unternehmen zu profitieren, während man sie zugleich auf dem Binnenmarkt isoliert. Selbstverständlich protestieren die europäischen Handelskammern gegen ein solches Vorgehen, doch bisher blieben China-kritische Stimmen wirkungslos. Ganz im Gegenteil, denn in den letzten Jahren hat sich die Benachteiligung sogar noch verschlimmert. So führte kürzlich beispielsweise eine Zensur des chinesischen Internets dazu, dass sich die Websites ausländischer Unternehmen bis zu 5-mal langsamer aufbauen als Seiten chinesischer Unternehmen. Aufgrund dieser eindeutigen Faktenlagen werden Chinas Auslandsinvestitionen von den Europäern oder den US-Amerikanern natürlich eher kritisch beäugt. Blink Nummer 2. In Indien schlummert ein riesiges Potenzial. Es muss nur seine hausgemachten Probleme in den Griff bekommen. Wir kennen die Klischees: Bollywood, Curry und Yoga. Doch Indien hat weitaus mehr zu bieten. Das Land besitzt durchaus das Potenzial, sowohl wirtschaftlich und politisch als auch kulturell auf dem internationalen Parkett gewaltig an Bedeutung zu gewinnen. Was dem mit 1,2 Milliarden Einwohnern zweitbevölkerungsreichsten Land der Erde dabei jedoch im Weg steht, sind vor allem hausgemachte Probleme. Staatsoberhaupt Narendra Modi hat eine klare Vision vom Indien der Zukunft. Sein Ziel ist ein Swachh Bharat, ein sauberes Indien, frei von schmutzigen Geschäften und Drogen. Oder, wie Modi es ausdrückt, ein Indien, auf das Mahatma Gandhi stolz gewesen wäre. Das größte Hindernis dabei stellt das indische Kastenwesen dar, welches nicht nur ganze Bevölkerungsgruppen ausgrenzt, sondern darüber hinaus auch eine freie Marktwirtschaft erschwert. Modis Lösung ist ein geschickt geknüpftes Netz aus Sozialversicherungen und direkten Transferleistungen. Das soll einerseits für größere soziale Sicherheit sorgen und andererseits dabei helfen, korrupte Mittelsmänner zu bekämpfen. Doch Indien ist noch mit einer Reihe weiterer Probleme konfrontiert, die es zu beheben gilt. Dazu gehören zum Beispiel eine äußerst träge, ineffiziente Bürokratie sowie große Defizite in der wirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur. So schwemmt beispielsweise Monat für Monat eine große Masse junger Menschen auf den Arbeitsmarkt, für die es keine Beschäftigung gibt. Das liegt vor allem daran, dass der blühende IT-Sektor, der in Indien nach wie vor an Bedeutung gewinnt, kaum neue Arbeitsplätze schafft. Indien ist daher in Zukunft voraussichtlich eher Standort für IT-Entwicklungsfirmen, die nur ein paar Informatiker anstellen, während den Rest der Arbeit Computer und andere Maschinen erledigen. Beschäftigungsintensivere Sektoren sind aktuell kaum in Entwicklung. Andererseits verfügt Indien über ein gewaltiges Potenzial im Konsumsektor. Denn die indische Gesellschaft entwickelt sich rasant. Während im Jahr 2010 nur etwa 20 Millionen Inder, also gerade einmal 1,5% der Bevölkerung, über einen Internetzugang verfügten, stieg diese Zahl im Jahr 2015 auf sage und schreibe 350 Millionen. Und bis 2020 werden voraussichtlich 730 Millionen Inder Zugang zum World Wide Web haben. Der Inder der Zukunft wird also mit der Welt verbunden sein. Wirtschaftlich setzt Indien momentan vor allem auf den Elektronikbereich. Im Dezember 2017 erhöhte das Land die Importsteuer für viele elektronische Geräte auf 10-15%, um die inländische Industrie zu unterstützen. Das führte unter anderem dazu, dass im Jahr 2017 8 von 10 in Indien verkauften Smartphones auch in Indien produziert worden waren. Wir sehen also, wenn Indien nun 2025 China als bevölkerungsreichstes Land ablösen wird, sollten wir den wirtschaftlichen und politischen Einfluss Indiens nicht unterschätzen. Link Nummer 3. Japans wiederauferstandene Wirtschaft setzt auf smarte Technologien. Japan ist ein ziemlich einzigartiges Land. Ein relativ kleiner, sehr gebirgiger Inselstaat mit so gut wie keinen natürlichen Ressourcen, der eine jahrzehntelange Stagnationsphase hinter sich hat. Und trotzdem ist Japan die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wie passt das zusammen? Blicken wir zurück. Nach dem Börsen- und Immobiliencrash im Jahr 1990 währte die japanische Rezession beinahe ein Vierteljahrhundert. Gescheiterte Investitionsprogramme und unaufhaltsam steigende Staatsausgaben führten gar dazu, dass Japan, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, aktuell das höchst verschuldete Land der Welt ist. Erst Premierminister Abe schaffte es ab dem Jahr 2012, die Lage zu verbessern. Die Wirtschaftspolitik Abes, die sogenannten Abenomics, bescherten Japan neues Wachstum. Eine der zentralen Maßnahmen war dabei das Quantitative Easing, also die quantitative Lockerung, bei der die Zentralbank Wertpapiere kauft, um die Liquidität auf dem Markt zu erhöhen. So hält die Bank of Japan aktuell noch etwa 40% der ausstehenden Staatsschulden und stützt dadurch den japanischen Aktienmarkt. Diese ungewöhnliche Geldpolitik kombinierte Abe mit Arbeitsplatzreformen, einer Senkung der Unternehmenssteuer sowie der Förderung des Tourismussektors. Eine wahre Frischzellenkur für die japanische Wirtschaft. Umfassende Digitalisierungsmaßnahmen sollen zukünftig auch die übrigen Probleme Japans lösen und darüber hinaus eine smarte, effiziente Gesellschaft schaffen. Denn wie Deutschland kämpft auch Japan mit einer zunehmenden Überalterung der Bevölkerung. Außerdem sucht man händeringend nach Lösungen für globale Probleme wie die Klimaerwärmung und andere Umweltkatastrophen. Japan scheint zu diesem Zweck mehr und mehr auf die Verknüpfung von digitaler und realer Welt zu setzen. So präsentierte das Land 2017 auf der CeBIT die Society 5.0, ein Konzept für eine perfekt vernetzte Gesellschaft, sowohl privat als auch geschäftlich. Dabei sollen Technologien wie Roboter, Big Data und Cloud Computing in den Alltag der Menschen integriert werden, um zentrale Probleme der Gesellschaft zu lösen. So soll zum Beispiel der alternden Gesellschaft mit Robotern geholfen werden, die als Geh- und Aufstehassistenten dienen. Besonders den deutschen Mittelstand würde Japan für dieses Vorhaben gern als Partner gewinnen. Blink Nummer 4. Während Südkorea sich global vernetzte, ist Nordkorea nach wie vor international isoliert. Seit 1948 gibt es nicht mehr ein Korea, sondern zwei: die Demokratische Volksrepublik Korea und die Republik Korea, besser bekannt als Nord- und Südkorea. Auch wenn die Namen es nicht vermuten lassen, die beiden Staaten hätten sich seit ihrer Teilung kaum unterschiedlicher entwickeln können. Sehen wir uns dieses vollkommen gegensätzliche Länderpaar einmal etwas genauer an. Südkorea entwickelte sich in den letzten 20 Jahren vom Schwellenland zur Industrienation. Doch wie gelang es dem Staat, von einem der ärmsten Länder Asiens zur zehntgrößten Wirtschaftsnation der Welt aufzusteigen? Nach dem Koreakrieg stagnierte Südkorea zunächst sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Dem neuen Machthaber, Putschgeneral Park Chung-hee, gelang es aber schon bald, durch konsequente Exportsteigerungen die südkoreanische Wirtschaft anzukurbeln. Ein wichtiges Werkzeug hierbei waren vergünstigte Kredite, die Unternehmen von den verstaatlichten Banken erhielten. Einheimischen Konzernen gelang es so, viel besser sich zu modernisieren. Trotzdem waren die südkoreanischen Unternehmen auf dem Weltmarkt noch längst nicht wettbewerbsfähig. General Park rief daher ein sogenanntes Komitee zur Säuberung von unrentablen Unternehmen ins Leben. Aufgabe des Komitees war es, nicht konkurrenzfähige Konzerne zu enteignen, zu entschulden und an größere Unternehmen weiterzuverkaufen. Die Konglomerate, die aus diesen radikalen Eingriffen hervorgingen, genießen heute weltweiten Erfolg, darunter etwa LG, Hyundai und Samsung. In Nordkorea regiert seit dem Abzug der japanischen Truppen im Jahr 1945 die Kim-Familie das Land. Zum damaligen Zeitpunkt galt Nordkorea wirtschaftlich als eines der am weitesten entwickelten Länder Asiens. Doch der fortschrittsfeindlichen Regierung ist es zu verdanken, dass heute die meisten Bewohner Nordkoreas in Armut leben. Sowohl die Infrastruktur als auch das Bildungssystem sind nur schlecht ausgebaut. Ein Großteil der Bevölkerung ist in vielerlei Hinsicht unterversorgt. Amnesty International vermutet außerdem, dass Nordkorea die weltweit geringsten Ausgaben für sein Gesundheitssystem aufwendet. Der Zustand von nach Südkorea geflohenen nordkoreanischen Soldaten zeigt, wie dramatisch die Lage ist. Ein Großteil von ihnen leidet an Krankheiten wie Hepatitis B oder Tuberkulose. Häufig sind sie sogar von Parasiten befallen. Während Kim Jong-un weiter an seinem Nuklearwaffenarsenal arbeitet, versucht der UN-Sicherheitsrat durch Sanktionen, Nordkorea wirtschaftlich weiter zu schwächen und so zur Abrüstung zu zwingen. Erstmals beteiligt sich nun auch China daran und importiert zum Beispiel keine Kohle mehr aus Nordkorea. Durch Chinas Mitziehen zeigen die Sanktionen inzwischen Wirkung, denn bisher gingen 90% aller Exporte, hauptsächlich Kohle, Eisenerz und Meeresfrüchte, nach China. Auch wenn Kim Jong-un erste Entspannungssignale sendet, etwa durch Treffen mit dem südkoreanischen Staatspräsidenten Moon Jae-in oder Donald Trump, ist eine Wiedervereinigung der beiden Koreas nach wie vor in weiter Ferne. Blink Nummer 5. China plant eine Wiederbelebung der Seidenstraße und eine grünere Politik. Die Seidenstraße war die wohl bedeutendste Handelsroute der Antike. Dank ihr ließen sich nicht nur Güter, sondern auch Ideen zwischen Asien und Europa austauschen. China möchte diese Verbindung nun wieder etablieren und denkt dabei nicht nur an die Wiederbelebung alter Fernstraßen. Die Seidenstraße erhielt ihren Namen, weil auf ihr hauptsächlich Luxusgüter wie Seide und Porzellan zwischen Rotterdam und Xi'an transportiert wurden. Die neue Seidenstraße wird auch als Belt and Road Initiative bezeichnet, mit der China vor allem auch seine Seehandelswege mittels eigener Marinestützpunkte absichern will. Seien dies nun 1000 neue Häfen in Indonesien oder ein neuer Panama-Kanal in Thailand. Mit neuen Straßen, Eisenbahnen und Pipelines will die traditionelle Landmacht China den ganzen eurasischen Kontinent infrastrukturell besser erschließen. Die neue Seidenstraße ist als eine Art Austauschplattform für verschiedene transnationale Projekte gedacht. Durch die gemeinsame Arbeit an Innovationskonzepten in den Bereichen Energie, Digitalisierung und Mobilität sollen die Kontinente Afrika, Asien und Europa enger und besser zusammenarbeiten. Im Jahr 2017 nahmen bereits über 100 Länder an einer Konferenz zur Belt and Road Initiative in Peking teil. Doch um überhaupt eine funktionierende Wirtschaft und Gesellschaft am Laufen zu halten, muss sich China auch um Probleme wie den Klimawandel oder die zunehmende Umweltverschmutzung kümmern. Umweltschutz galt in China lange Zeit als ein Luxus, den sich nur die westlichen Länder leisten konnten. Inzwischen kann jedoch selbst die chinesische Regierung die stark kontaminierten Böden und die massive Luftverschmutzung nicht mehr ausblenden. Nach jahrelangem Aussitzen nimmt China seit dem Sommer 2017 endlich erste Reformen für eine grünere Wirtschaft in Angriff. Nach aktuellen Berechnungen müsste China jedoch ungefähr 600 Milliarden US-Dollar in Umweltschutz, nachhaltige Transportsysteme und erneuerbare Energien investieren. Lediglich 15% der aktuellen Finanzierung entstammen dabei bisher privaten Quellen. Der große Rest wird staatlich finanziert. Um die private Finanzierung zu fördern, schuf China diverse neue Finanzinstrumente, wie beispielsweise sogenannte grüne Anleihen, grüne Versicherungen oder grüne Entwicklungsfonds. Auch wenn der Weg hin zu einem grünen China noch weit ist, so ist der Wille, diese Reformen voranzutreiben, groß. Und die Aufhebung der Begrenzung von Xis Regierungszeit bietet Anlass zur Hoffnung, dass dies auch weiterhin so bleibt. Blink Nummer 6. Das Asien der Zukunft wird mit der Digitalisierung und den Folgen eines westlichen Lebensstils zu kämpfen haben. Die Digitalisierung bietet den asiatischen Staaten zwar jede Menge Chancen, beinhaltet aber auch Risiken. Fraglos ist, dass durch die technischen Entwicklungen viele Arbeitsplätze verloren gehen werden. Die Erfindung des 3D-Drucks beispielsweise vereinfacht die Herstellung vieler Produkte immens. Nehmen wir als Beispiel einen Turnschuh von Nike oder Adidas. Ein solcher Schuh wurde bisher von asiatischen Arbeitern zugeschnitten, vernäht und verklebt. In Zukunft wird ein Großteil dieser Aufgaben von 3D-Druckern übernommen werden. Das beschleunigt zwar die Produktion, führt aber auch dazu, dass Millionen Menschen ihre Arbeit verlieren werden. Und das vor allem in den Milliardenstaaten Indien und China. Andererseits ist Asien schon heute führend in der Entwicklung vieler neuer Technologien und Herstellungsprozesse. So auch im Bereich der Medizintechnik. Im Jahr 2013 schaffte es ein chinesisches Team beispielsweise erstmals, mithilfe eines 3D-Druckers eine künstliche Niere herzustellen. Noch ist das Verfahren zwar nicht vollkommen ausgereift und daher nicht sicher genug, um diese künstlichen Organe auch tatsächlich zu transplantieren. Doch wenn es erst einmal soweit ist, würde das dem illegalen Organhandel jegliche Grundlage entziehen, denn jedes Krankenhaus könnte die benötigten Organe ganz einfach selbst drucken. Doch die boomende Wirtschaft bringt auch Probleme mit sich, die zunächst gar nicht unbedingt wie solche erscheinen. Das betrifft zum Beispiel den wachsenden Wohlstand. Gerade wenn die riesige asiatische Bevölkerung durch den Wirtschaftsboom zunehmend wohlhabend wird und einen westlichen Lebensstil samt hohem Fleischkonsum adaptiert, könnte die Erde ökologisch vollends ins Ungleichgewicht geraten. Daher wird es zukünftig immens wichtig sein, den Verbrauch von Ressourcen drastisch zu reduzieren. Dazu folgendes Gedankenspiel. Heute werden ein Drittel aller Anbauflächen weltweit für Tiernahrung verwendet. Riesige Waldflächen werden dafür gerodet. Würde man auf diesen Flächen stattdessen direkt pflanzliche Nahrung für Menschen anbauen, könnte man davon 5 bis 7 Mal so viele Personen ernähren. Massenhafter Konsum tierischer Produkte ist extrem umweltschädlich und darüber hinaus ethisch problematisch. Dennoch kann man es den aufstrebenden asiatischen Ländern natürlich nicht verübeln, diesen bisher vor allem im Westen kultivierten Lebensstil nun auch für sich zu beanspruchen. Eine mögliche Lösung wäre etwa das sogenannte Clean Meat, also Fleisch, das aus den Stammzellen eines Rindes gezüchtet wird. Was die Nährstoffe betrifft, gibt es keinerlei Unterschiede zwischen diesem Fleisch und herkömmlichem, tierischem Muskelfleisch. Nur muss dafür eben kein Tier geschlachtet werden. Bereits heute arbeiten Google und Nestlé an der Entwicklung eines solchen künstlichen Fleisches. Es könnte die Menschheit versorgen und satt machen, sowie gleichzeitig den Klimawandel begrenzen. Link Nummer 7. Die Zukunft Chinas liegt in einem digitalen Sozialismus gepaart mit einem wiedererstarkenden Konfuzianismus. Nach dem Berliner Mauerfall im Jahr 1989 schien die kommunistische Planwirtschaft endgültig gescheitert. Das lag wohl auch an den behäbigen und aufgeblähten Verwaltungsapparaten, die ein effizientes Wirtschaften und einen freien Informationsfluss zunehmend unmöglich machten. Beispielsweise gab es im Jahr 1980 24 Millionen verschiedene Produkte in der Sowjetunion. Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, KPDSU, war mit der Aufgabe betraut, sämtliche wirtschaftliche Aktivitäten zu koordinieren. Allerdings hatte dieses Komitee gerade einmal 200.000 dieser Produkte inklusive deren Preise und Mengen erfasst. Im zentralen Richtplan für die Staatsunternehmen waren es sogar nur 2.000. Es herrschte demnach ein großes Informationsdefizit. Wird China also dasselbe Schicksal wie die Sowjetunion ereilen? Nicht zwangsläufig. China kann dieses Manko nämlich heutzutage mit Mitteln der Digitalisierung beheben und so eine Art digitale Planwirtschaft einführen. Das wäre ein Sozialismus neuer Art, der auf präzisen Informationen beruht. Mithilfe von Big Data, Gesichtserkennung und sonstigen modernen Techniken sammelt der Staat bereits heute unglaubliche Mengen an Daten, um seine Wirtschaft effizienter zu machen und seine Bürger zu überwachen. Schon jetzt werden in China Verkehrsmittel, Bahnhöfe und Flughäfen nahezu lückenlos gefilmt. Da jeder Chinese ab dem 16. Lebensjahr ein biometrisches Foto für den Personalausweis machen lässt, ist anhand moderner Gesichtserkennung die vollständige Überwachung der Bewegungsmuster der Bevölkerung bereits möglich. Die digitale Überwachung von Produktströmen wäre im Vergleich dazu ein Kinderspiel. Auch der Konfuzianismus erlebt in China gerade eine Renaissance. Im Konfuzianismus liegt der Fokus auf einer alles beherrschenden Harmonie, die sowohl den Einzelnen als auch das Gemeinwesen stärkt. Konflikte überwindet man laut dieser Lebensphilosophie durch Disziplin und Verzicht auf Gewalt. Das schafft Vertrauen, wodurch der Konflikt harmonisch gelöst werden kann. Nach den politischen Unruhen in der frühen Volksrepublik und dem darauf folgenden explosionsartigen Wirtschaftswachstum herrschte in China ein ideologisches Vakuum. Es mangelte an einem moralischen Fundament, was Xi Jinping dazu veranlasste, die Werte des Konfuzianismus in der chinesischen Gesellschaft wiederzubeleben. Zwar setzt seine kommunistische Partei auch weiterhin auf Marx und Mao, doch gerade im Verhältnis zu seinen Nachbarn lassen sich in der chinesischen Politik Züge erkennen, die dem konfuzianischen Streben nach Harmonie entsprechen. Danke, dass du dir Asia 2030 – Was der globalen Wirtschaft blüht von Karl Pilny angehört hast. Die Blinks könnte man folgendermaßen zusammenfassen. Wir stehen kurz vor einem historischen Umbruch. Asien ist drauf und dran, endgültig die Vorherrschaft über die globale Wirtschaft zu übernehmen. Der Kontinent, auf dem schon heute über die Hälfte aller Menschen leben, wird zukünftig in der Entwicklung zahlreicher technologischer Produkte die Führung übernehmen. Flankiert wird das Ganze unter anderem vom Ausbau einer neuen Seidenstraße, einem der wohl ehrgeizigsten Infrastrukturprogramme in der Geschichte der Menschheit. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel Asia 2030 als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.